Burger aus der Petrischale, Heuschrecken auf dem Teller. Klingt wie Science Fiction. Herzlich willkommen zum Podcast Agrarscience Wissen Kompakt der HPLV Raumberg Gumpenstein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn es um unsere Land- und Lebensmittelwirtschaft geht. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute Dr. Fritz Treiber vom Institut für molekulare Biowissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz über kultiviertes Fleisch und essbare Insekten interviewen. Welche Chancen bieten sie für die Umwelt- und Ernährungssicherheit? Wo liegen die Herausforderungen? Wird das Ganze jemals massentauglich? Und wie nachhaltig wäre das wirklich? Lieber Fritz, danke, dass du uns mitnimmst in die Biotechnologie. Es wird sicherlich spannend und informativ. Ob es appetitlich wird, das sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer dann selbst entscheiden. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, freut mich, bei dir im Podcast sein zu dürfen und es wird sicher ja, geschmacklich eine Herausforderung im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und auf jeden Fall spannend und schauen, was die Zukunft bringt.
Fritz, vielleicht stellst du dich kurz ein bisschen vor und was die vor allem, was dein Interesse an alternativen Proteinquellen geweckt hat.
Ja, ich bin Molekularbiologe und bin dann an der Uni Graz Koordinator für das Studium Ernährung, Gesundheit und Konsum. Also für alle später, die das Lehramt ergreifen und in der Schule, was früher Haushalt war, jetzt Ernährung und Konsum unterrichten. Und habe dort Lehrveranstaltungen, betreue Bachelorarbeiten und auch Masterarbeiten. Und es war und im Geschmackslabor am Abend gibt es noch Kurse für die Öffentlichkeit über Wissenschaft in der Küche oder auch Kulturwissenschaftliches zum Kochen. Das ist auch sehr spannend. Und in dem ganzen Arbeitsbereich war es dann 2014 schon, also eigentlich recht lange her, dass ich eine Bachelorarbeit mitbetreut habe für einen Kollegen, der sich zum ersten Mal mit Insekten beschäftigt hat. Und wir haben daraus probiert, kleine Würste zu machen. Das ist also fürs erste Mal, also für den kurzen Arbeitszeitraum, den er gehabt hat, eigentlich, ich sag mal, gelungen. Bei der Würzmischung hätte man können noch nachhelfen und so weiter. Aber wir haben gesagt, okay, es wäre schon möglich. Wir haben gesehen, da kann man aus Insekten mit verschiedenen quasi Techniken daraus wie kleine Würste machen. Aber noch lang weit weg von einer Produktentwicklung oder einem Startup. Aber mehr geht es bei einer Bachelorarbeit nicht aus. Ja, und da habe ich mich dann immer weiter informiert, was es noch am Markt gibt. Das war damals ein Novum, auch Insekten, dass man die essen kann. Also bei uns, sagen wir so. Und dann ist eh schon gekommen das erste Laborfleisch, die ersten Ergebnisse dann kurz darauf, 2016, der erste Burger, war natürlich eine Sensation. Ah, das geht, wie weit ist man da? Und da habe ich mich immer weiter informiert, bin dran geblieben. Aber auch immer geschaut, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und ganz wichtig, was ist real in der Wissenschaft und was erzählt uns nur ein Startup?
Genau über das wird es heute gehen. Wir reden ja über Insekten und über Laborfleisch. Vielleicht fangen wir mit dem Laborfleisch ein bisschen einmal an. Wie wird Laborfleisch produziert? Also wir können uns da große Tanks vorstellen, oder? Nierostertanks und in diesen Nierostertanks sind Nährstoffe drinnen in Flüssigkeit. Und es werden Zellen eingebracht, oder?
Ja, das alles, muss man sagen, ist Hightech. Ja, das heißt, das ist Biotechnologie. Man hat quasi Ideen oder die ganzen Arbeitsabläufe aus der pharmazeutischen Industrie. Es muss sehr rein sein. Ja, ich darf keine Verunreinigungen reinbringen. Und dann, wie du schon richtig gesagt hast, habe ich Nährmedien, wo da meine Zellen drin gezüchtet werden. Jetzt ist die Frage natürlich, wo kommen die Zellen her? Und da brauche ich aus einem Tier quasi eine Zellspende. Da wäre es der Vorteil, das Tier muss nicht geschlachtet werden, sondern da ist wie eine Biopsie, das Tier kann weiterleben. Ja.
Brauche ich Stammzellen oder nehme ich Muskelgewebe so, wie es ist?
Derzeit gibt es verschiedene Ansätze. Das kann Muskelgewebe sein, aber auch Stammzellen oder andere pluripotente Zellen. Also verschiedene Zelltypen werden gerade ausprobiert. Wo kriege ich das bessere Ergebnis raus oder in welche Richtung will ich gehen?
Wenn man liest, liest man ja auch, dass Föten teilweise verwendet werden, um Zellen zu gewinnen. Ist dem jetzt aktuell nicht mehr so?
Das war lange Zeit in der Zellkultur und die wird da im Labor seit Jahrzehnten eingesetzt. Dass die Zellkultur wächst, hat es ein Serum geben müssen und das ist aus Föten gewonnen worden und das ist natürlich sehr, sehr teuer. Aber man hat jetzt schon Alternativen gefunden, dass man die zum Beispiel über in Hefezellen solche Serien produzieren kann oder anders mikrobiologisch. Das heißt, ich brauche da nicht mehr drauf zurückgreifen. Und natürlich, wenn man da sagt, okay, man will nur mehr das Fleisch so produzieren, dass man dem Tier nicht schadet, kann ich nicht dann das Fötenserum einsetzen, wo ich weiß nicht, wie viel also Tiere dann umbringe oder das verwende. Und das Argument ist damit nicht mehr gültig und es ist auch ein Kostenfaktor gewesen, ein großer. Aber ich muss dazu sagen, auch die anderen Sachen kosten noch immer sehr, sehr viel.
Über das werden wir später noch reden.
Genau.
Wenn ich jetzt Zellen gewonnen habe, Stammzellen oder normale Muskelzellen, die also schon ausdifferenziert sind, die bringe ich dann praktisch in ein Serum ein und versuche sie anzuregen, dass sie sich vermehren, dass sie wachsen, oder?
Genau, da betreiben. Haben wir schon die erste Herausforderung. Auf der einen Seite kann ich schauen, dass die Zellen sich einzeln teilen und immer mehr werden. Ja, dieses könnte ich dann das Ganze abzentrifugieren und hätte dann einen Zellgatsch, ich sag's mal so, und könnte das ähnlich wie, ich sag mal, wie ein Hotdog oder
faschiertes
in die Richtung. Das ist, ich sag mal, relativ einfach, unter Anführungszeichen, dass man sowas macht, weil ich brauche kein schönes Stück Fleisch daraus generieren. Will ich ein schönes Stück Fleisch haben oder wirklich eine Form haben, ja, dann kommen schon die großen Herausforderungen. Denn zum Beispiel Fettzellen und Muskelzellen sind unterschiedlich auch in den Wachstumsphasen und in der Geschwindigkeit, ja. Jetzt muss ich den ein Medium beide steuern, ja. Das heißt, das wird alles viel, viel komplexer. Gleichzeitig muss ich das Ganze irgendwo aufbringen, wie auf eine Matrize, die auch essbar ist, beziehungsweise dann abgebaut wird, wo dann die Zellen zwischendrin wachsen können. Dann ist das nächste Problem der Sauerstoffversorgung. Ja, die Zellen müssen mit Sauerstoff versorgt werden, ja, weil es keine Blutgefäße gibt. Da muss ich eben das einbringen mit verschiedenen, ich sage mal, Mechanismen oder mit drinnen Sprudlern oder so weiter. Aber wenn die Sprudler stärker sprudeln, habe ich wieder das Problem, dass Scherkräfte die Zellen, die sie aneinander legen, vielleicht wieder auseinanderreißen. Ja, sprudeln sie zu wenig, kann sein, dass die Sauerstoffversorgung zu gering ist und die Zellen sterben ab. Das heißt, auch wenn ich ein schönes Stück Fleisch will, ja, sind die technischen Herausforderungen derzeit noch so groß und die sind bei weitem nicht gelöst. Mhm. Also auch 2024 Übersichtsarbeiten, Reviews, so, haben eine Riesenliste zusammengestellt.
Bleiben wir noch bei Fettzellen und Proteinzellen oder Muskelgewebezellen. Fett ist ja extrem wichtig, auch um sozusagen den Geschmack in das Fleisch hineinzubekommen, wenn wir es mit einem Rindfleisch, zum Beispiel Schweinefleisch, vergleichen. Wie schafft man das?
Das Fett muss ich ja nur irgendwie dazu bringen, ja, und dann in Kombination mit den Bratvorgängen, ja, und mit den Molekülen, die frei werden, die lösen dann quasi sich auch in Fett. Der Fett ist quasi der Geschmacksträger und dann kommen die Aromen, die dann dort quasi gespeichert sind oder die dann reingehen, die schmecke ich dann, ja. Also es muss einfach dabei sein, so an sich Fett alleine ist relativ geschmacksneutral, ja. Man kennt es aus dem Kühlschrank, wenn ich dort irgendwas habe, irgendein Fett und irgendwas anderes, was stark riecht, nimmt das Fett natürlich die Geruchsmoleküle aus und so gleich ist es dann im Fleisch, was da schon drinnen ist und durch den Bratprozess oder Kochprozess, wie auch immer, werden Zellen zerstört, Moleküle treten aus und sind fettlöslich und das schmecke ich dann am Schluss.
Man liest auch, dass ein hoher Energiebedarf grundsätzlich besteht in diesem chemischen Prozess, wo ich eben das Kunstfleisch erzeuge. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wozu brauche ich die Energie?
Das ist natürlich für alle Geräte, die betrieben werden. Das heißt auch die ganzen Fermentoren, also die ganzen großen Kessel, die Pumpen, die Computer, die rund um die Uhr laufen. Dann natürlich muss das in einem Raum sein, der immer die gleiche Temperatur hat, das heißt auch kühlen im Sommer zum Beispiel, aber gleichzeitig entsteht auch Energie. Also die Zellen, ja, produzieren auch Energie. Da muss ich dann wieder das natürlich wieder runterkühlen. Ja, also es gibt verschiedene Sachen, die ich da beachten muss. Und das ist eigentlich auch der größte Energieaufwand, den ich dann habe, neben der Herausforderung, dass alles wirklich sauber sein muss und das technische Know-how vom Personal auch vorhanden sein muss. Ja.
Ich muss diesen Fermenter ja mit Nährstoffen füttern. Die müssen extrem sauber sein, so wie du es gesagt hast. Also sie müssen, das kann nicht irgendwas sein, das ich da reinschmeiße. Ich brauche, wenn ich Protein synthetisiere, entweder Aminosäurenketten oder Stickstoff, der dann wieder genutzt wird von den Zellen, um Protein aufzubauen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das Protein synthetisiert? Was sind die Vorstufen davor?
Das sind alles, also Stoffe, da kaufe ich ein quasi bei der pharmazeutischen Industrie. Das ist alles rein, genau ausgewogen, wie viel die Mengen, das ist alles definiert.
Sind das Proteine oder was kaufe ich eigentlich?
Da kann ich zum Beispiel Aminosäuren kaufen, aber auch kleine Peptide. Mhm. Das heißt, Aminosäuren, die ein paar zusammen sind, das ergibt dann ein kleines Peptid. Und das kommt immer darauf an, auf meine Anwendung, auf den Zelltyp. Was können die am besten aufnehmen? Reichen da die Aminosäuren? Brauchen die vielleicht Peptide, dass es leichter geht? Dann verschiedene, also Zucker als Energiequelle und natürlich auch Fette.
Mineralstoffe.
Mineralstoffe, also quasi, das ist dann die ganze Mischung, auch Spurenelemente, alles genau abgestimmt, dass ich sage, was brauchen die Zellen, was wird frei. Und ich darf nicht vergessen, auch die Stoffwechselprodukte, die die Zellen ausscheiden, die muss ich dann wieder quasi abfiltrieren und diese entfernen. Ja, weil das Fleisch hat ja kein Ausscheidungsorgan wie wir die Nieren, dass quasi die Stoffe dann ausgeschieden werden. Also das Ganze muss dann wieder binden, ausscheiden. Und das muss alles immer kontrolliert werden, der pH-Wert, dass nicht zu sauer wird und so weiter. Also das heißt, sehr viele kleine Stellschrauben, die wichtig sind, die kontrolliert werden müssen, ist teilweise natürlich schon möglich, ja, aber natürlich auch fehleranfällig. Und ja, und das ist nach wie vor die Herausforderung, aber auch ein großer Kostenfaktor.
Ist Kunstfleisch, synthetisches Fleisch schon massentauglich? Du beschäftigst dich ja viel mit der Literatur, du verfolgst es auch sehr gut. Wo steht man heute aktuell? Sind diese Steaks, die man in Farbprospekten teilweise findet, wirklich aus diesen Anlagen?
Da muss man jetzt dann wieder zwei Seiten anschauen. Die eine Seite ist die wissenschaftliche. Ja? Was sagt die wissenschaftliche Forschungsliteratur aus? Immer die aktuelle oder Reviews, also quasi Übersichtsarbeiten vom letzten Jahr, wo irgendwer das, der auf dem Gebiet arbeitet, zusammenfasst. Und die haben eine Liste von circa 12 großen Punkten, wo sie sagen, da sind noch so viele Probleme. Also da ist man weit weg, dass man da jetzt dann quasi einmal ein Fleischstück, ein schönes Steak produziert. Auf der anderen Seite gibt es die ganzen Startups, die sagen, na ja, bitte, morgen servieren wir schon und haben die schönen Broschüren. Die leben natürlich davon, dass es Investoren gibt, die da viel Geld hineinwerfen. Und das muss man auch sagen, die Startup-Kultur ist so von, ich sag mal, 5 Projekten gehen 4 baden, also in sechsstelliger Millionenhöhe. Und eines ist dann wirklich, das vielleicht dann durchstartet, ja. Aber bei den anderen schaut nichts raus. Ein Erkenntnisgewinn, ja. Das ist aber schon alles. Und, aber alle machen Werbung, dass sie jetzt erstens die Welt retten, ja. Zweitens Tierleid quasi minimieren. Und auf der anderen Seite, es schmeckt dann auch noch super, ja. Tierleid, die Idee ist ja mal da. Also, das wird minimiert, keine Frage. Die Welt damit retten, versorgen mit Fleisch und so, da sind natürlich noch viele Fragen offen. Wo kommen dann die ganzen Nährstoffe her? Wie werden die synthetisiert, gewonnen, geliefert? Und am Schluss bleibt noch immer das, was am Teller liegt. Und da bleibt es das meiste nämlich noch schuldig. Da hat noch keiner was Überzeugendes liefern können. 2016 ein Burgerleibchen, das war quasi das erste Hurra. Und dann Startups, ich sage mal so, ab 2019, 20, 21, die dann unter einer Panade immer ein Stück Fleisch versteckt haben, ja. Oder auch Firmen, die dann in einer, ich sage mal, in einer Flasche ein Stück Fleisch kultiviert haben, wo quasi eine oder zwei Personen dafür zuständig waren, das Stück Fleisch zu kultivieren, was natürlich unmöglich ist für den Massenmarkt, und fürs Herzeigen hat es dann gereicht. Aber da ist man weit entfernt von einer Massenproduktion, die man brauchen würde. Und man konkurriert ja mit der Fleischindustrie. Das heißt, die Mengen, die ich da herstelle an einem Tag, oder wenn man einen Schlachthof anschaut, auch in der Steiermark, was da verarbeitet wird, ja, das muss ich einmal dann liefern können, ja, oder das muss da rauskommen aus dem Fermenter. Und da sind wir noch sehr, sehr weit weg.
Du hast ja angesprochen, die Welt zu retten, und da ist die CO2-Bilanz, der CO2-Fußabdruck ein Aspekt. Wenn wir uns das anschauen bei Fermentern, Energiebedarf, ich brauche sehr, sehr reine Nährstoffe, die ich füttern muss, diesen Fermentern. Da bin ich mir nicht so sicher, dass die CO2-Bilanz so dramatisch besser ist wie bei einem Stück Fleisch.
Da muss man auch sagen, zuerst haben auch die Startups geschrien, hurra, unsere CO2-Bilanz ist wunderbar und ganz, ganz niedrig. Dann sind auch immer wieder neue Zahlen gekommen. Man hat noch einmal drüber gerechnet und dann gesehen, okay, das müssen wir einfließen lassen. Die Kühlung, die Geräte, alles drum und dran. Wie schaut's dann aus im Vergleich jetzt zur Rindfleischproduktion? Man sagt, das Rind ist natürlich noch immer weit, weit vorne, was die CO2-Bilanz betrifft. Aber wenn man sagt, dass das Huhn oder Insekten, die werden jetzt quasi schon drunter, und auch das Schwein ist quasi nicht so weit weg von einem Laborfleisch jetzt in der CO2-Bilanz derzeit, ja. Man kann natürlich immer in die Zukunft alles projizieren und sagen, na ja, das wird alles dann nur mit Solar und mit Windenergie betrieben und die ganzen Stoffe auch, wo sie produziert werden. Aber das ist alles Rechnerei in die Zukunft. Derzeit ist es nicht so, dass da die CO2-Bilanz besser wäre als manches Fleischstück, wie zum Beispiel, ich sage mal, Huhn oder Insekten, die sowieso ganz, ganz eine sehr gute CO2-Bilanz haben. Da ist noch Luft nach oben. Natürlich, technische Prozesse werden dann immer verbessert, angepasst. Das muss man auch sagen. Aber so ganz frei von einer CO2-Schuld ist das Laborfleisch jetzt noch nicht.
Die Menschheit hat sich ja aufgrund der Photosynthese so entwickelt, oder das Leben auf dieser Erde. Und die Photosynthese hat ja einerseits den Vorteil, dass CO2 aus der Luft fixiert wird und damit wieder Zucker produziert wird und andererseits auch Sauerstoff produziert wird. Und das sind alles Aspekte, die ich in der Landwirtschaft als Mitnahmeeffekte habe und die ich hier vermisse. Das heißt, hier investiere ich sehr viel. Natürlich kannst du jetzt sagen, die Nährstoffe vielleicht für den Fermenter kommen auch aus einem Photosyntheseprozess, dann kann ich das indirekt nutzen, oder ich nehme meine Energie aus der Sonne direkt, dann kann ich sagen, okay, da bin ich auch wieder. Aber so weit sind wir noch nicht und wir müssen schon die ganze Kette anschauen, oder?
Derzeit, ja. Also es gibt dann schon natürlich andere Startups, die probieren, ich sage mal so, das ist jetzt ganz, ganz weit weg, aber aus der Luft CO2 zu fixieren und daraus Aminosäuren quasi zu synthetisieren und diese dann so zur Verfügung stellen. Also das ist jetzt wirklich schon fast Science Fiction. Ist auch gedacht, wenn ich eine Raumstation hätte oder zum Beispiel den Mars besiedeln will, kann ich da keine Kuh, keine Tiere, also wenig mitnehmen, ja, weil es einfach nur viel zu teuer ist. Aber ich kann anderes quasi aus der Luft synthetisieren und dann in Nährstoffe umwandeln. Natürlich immer auf der Basis auch, dass ich Sonnenenergie habe und das nütze. Aber da ist man ganz, ganz am Anfang, gibt es ganz wenige Startups und der Output, also was ich da rauskriege, ist sind geringe Mengen. Kein Vergleich, wenn ich da jetzt eine Wiese abmähe oder sonst was ich da quasi an Substanz rausbekomme. Also die Ideen sind da, aber von der Umsetzung ist man noch weiter weg als vom Laborfleisch.
Und wir müssen in der Tierhaltung auch bedenken, dass sozusagen das Tier ja auch in einem Nährstoffkreislauf steht. Es hat Ausscheidungen, Harn, Kot, der wieder wertvoller Dünger ist für den Boden. Und das ist ja alles in einem, wenn es vernünftig betrieben wird, ist es ein Kreislaufsystem. Und das würden wir ja auch unterbrechen. Also Kulturlandschaft, das sind alles Aspekte, auf die man nebenbei noch eingehen könnte. Aber was ich dich jetzt noch fragen würde, hast du so ein Fleisch schon einmal gekostet? Wie ist eigentlich das Mundgefühl? Oder kann man darüber was lesen?
Geht eigentlich nicht, muss man sagen, weil es in vielen Ländern auch gar nicht erlaubt ist. Ich glaube, in den Niederlanden, die haben jetzt quasi von der Regierung bekommen, dass Laborfleisch auch verkostet werden darf, offiziell. Also, dass man eine Firma dann sagen kann, okay, da wäre jetzt eine offizielle Verkostung und Leute von außerhalb dürfen da kommen und das Ganze auch verkosten. In den USA, in einigen Bundesstaaten, ist das sogar verboten worden, dass man das ja nicht machen darf. Wer Laborfleisch im Umlauf bringt, der wird mit $500 und 2 Monate Gefängnis bestraft. Also das geht in diese Richtung. Da geht's auseinander. In Singapur gibt's schon zum Kaufen, ich sage mal, nachgemachtes pflanzliches Ersatzhühnerfleisch mit 3% Hühnerfleischzellen dabei. Also ein Mix aus Zellen und quasi pflanzlichen Ersatz. Ja. Die Frage ist immer, was bringt das? 3% ist jetzt nicht viel in dem ganzen Mix. Hätten vielleicht Aromastoffe auch gereicht, wenn ich die reingebe und es schmeckt dann eher nach Huhn, oder ist es einfach ein bisschen ein Marketing-Gag? Das kann man alles noch nicht genau sagen, in welche Richtung das es geht.
Braucht es genetische Veränderungen, genetisch veränderte Mikroorganismen in diesem Prozess? Braucht es Antibiotika in diesem Prozess?
Das, also Antibiotika wird derzeit noch diskutiert, auch in der Forschungsliteratur. Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Gebiet arbeiten, also international, sagen, naja gut, wenn ich so einen Fermenter habe und ich habe was drinnen, quasi was den Prozess stört und Mikroorganismen, die sich vermehren, dann muss man das Ganze wegschütten, reinigen und dann einfach neu starten. Ja, aber es ist natürlich ein großer Ressourcenverlust, weil das ja sehr teuer ist. Andere haben gemeint, na, es wäre vielleicht dann doch die Möglichkeit, dass man dann Antibiotika zusetzt. Diskutiert wird auch. Vielleicht sollte man es dann vielleicht gleich zugeben, aber das sind Diskussionen, weil es in der großen Menge noch niemanden gibt, der Fleisch produziert. Aber auch das müsste dann reguliert werden und angeschaut werden, beziehungsweise die Probleme treten nachher erst auf, wenn man dann in großen Mengen produziert und dann sagt man, okay, aha, der Keim oder das Virus vermehrt sich dort und da muss man dann drauf reagieren. Also das sind erst Sachen, die auftreten könnten, wo man sich eigentlich schon darauf einstellen muss, weil das Leben oder die Mikroorganismen finden immer einen Weg. Da gibt's viel, da kann ich jetzt mich vermehren. Und ja, und die Fehlerquelle ist noch immer der Mensch. Also muss man auch sagen, wie in der pharmazeutischen Industrie, in der Qualitätskontrolle, da hat ein Freund von mir, der gesagt, es ist meistens, entweder geht ein Gerät kaputt, aber meistens macht der Mensch einen Fehler, irgendwo was Falsches und dann ist die ganze Charge zum Verwerfen. Und das ist dann auch später in der Fleischproduktion so, ja. Und dass ich das Ganze automatisch quasi eine Robotisierung mache, also wo ich nur mehr quasi die Roboter drin herumfahren, auch der Begriff, eine dunkle Fabrik, also ich brauche kein Licht mehr, weil die Roboter kein Licht brauchen, die fahren nur mehr automatisch und ich spare mir dann noch quasi die Lichtkosten. Also da sind wir auch noch weit weg, dass man da menschliche Fehler vermeidet. Und deswegen wird es immer, dass man auch sagt, man muss da schauen, wenn Keime eingeschleppt werden oder irgendwas dann entsteht, ja.
Also wir sind noch weit weg und nach Mahlzeit sage ich da vielleicht dazu. Schauen wir ein bisschen zu den Insekten. Bei den Insekten ist man schon deutlich weiter. Vielleicht kannst du uns einmal prinzipiell sagen, welche Insektenarten in etwa jetzt in der humanen Ernährung relevant sind und auch wie das funktioniert. Vom kleinen Insekt in die Vermehrung bis zur Gewinnung dann dieses Proteinkuchens.
Also der Getreideschimmelkäfer war jetzt in den Medien, das war der letzte, der quasi die Zulassung bekommen hat, dass man den essen kann. Dann noch Heimchen hat schon länger gegeben, die Mehlwürmer und dann auch noch die Heuschrecken. Das kann man sagen, das sind diese 4 Insekten, die in der EU erlaubt sind, die man züchten darf und die man auch essen darf. Ja. Jetzt kommt dann gleich die Frage, ja, wie werden die gegessen? In der Gastronomie waren viele ausprobiert, aber das war dann übers Dessert, über quasi den Schokokuchen, ein paar Mehlwürmer geröstete drüber. Das war so ein bisschen Spielen mit dem Ekel oder Herausforderung oder was Neues bringen. Sonst in irgendwelche Nudelgerichte halt noch ein paar Heuschrecken dazu, mit einer guten Soße oder einem Pesto. Also es war immer so ein bisschen dabei. Was wirklich gemacht werden kann, ist eigentlich Proteinriegel, dann auf der anderen Seite Nudelprodukte, da sind die Kollegen auf der Fachhochschule in Graz ganz vorne dabei gewesen mit einem Projekt, eben auch Nudeln und Insektennudeln, habe ich dürfen auch dort verkosten einmal.
Wie schmeckt sowas?
Na, es ist wie, also Nudeln, die werden dann auch mit, kann man sagen, mit Farbstoffen versetzt oder mit Aromastoffen oder sonstiges. Und sonst immer der typische Insektengeschmack, so ein bisschen nussig, wenn man das beschreiben kann. Es war jetzt nicht grauslig, unter Anführungszeichen. Ja, also es gibt ja auch Proteinnudeln zum Kaufen, so kann man sich das vorstellen wie eine Proteinnudel.
Chitin ist ja auch ein Panzerstoff sozusagen von manchen Insekten, die da verwendet werden. Wie ist der von der Verdaulichkeit her, vom Geschmack?
Geschmack eigentlich könnt ihr jetzt nicht beurteilen. Er kann so nicht verdaut werden, ist ein Ballaststoff. Und spannend, dieser Stoff, den hat es schon mal gegeben, Anfang, Mitte der 90er Jahre, quasi in der Bodybuilding-Szene, dass man diesen noch zu sich nimmt und quasi der auch das Fett bindet und dass man noch weniger Fett aufnimmt und so weiter. Also es kommt alles immer wieder. Damals hat man quasi da Reststoffe verwendet. Jetzt hat man das Chitin dabei. Ich sage mal so, das Ganze beim Essen vom Insekt, muss man mal schauen, was sind da die Nährstoffe, und da ist der Proteingehalt der hohe, das ist zu hervorheben, der macht das Ganze aus, es sind natürlich gesättigte Fettsäuren auch dabei, relativ wenig Kohlenhydrate, und das ist immer da, was ich die Insekten dann füttere, kann ich dann die ganzen Mineralstoffe und Spurenelemente auch noch in einer gewissen Menge fördern, also ich kann die Insekten durch das Futter quasi optimieren, was rauskommt.
Du hast das Futter angesprochen. Wie werden sie gefüttert? Gibt es da, wenn ich es für die Humanernährung dann verwende, die Insekten, gibt es da in der Vorstufe dann Auflagen? Kann ich Lebensmittelreste überhaupt verwenden? Oder brauche ich dort wieder pflanzliche Produkte, um die Tiere zu füttern?
Grundsätzlich sind es pflanzliche Produkte, die gefüttert werden. Beziehungsweise muss ich dann schauen, wenn ich so irgendwelche Nährstoffprofile haben will, dass ich dann eben Zusatzstoffe dazugebe zu den Stoffen, die verfüttert werden. Reste, das ist, jetzt nehme ich den Biomüll, und wäre natürlich möglich, dass die Insekten sich super dort vermehren und auch sinnvoll, aber das ist auch nicht erlaubt, also ich kann das nicht einfach nehmen, weil im Biomüll ja oft vieles drin landet, ja. Deswegen, ich muss vorgegebene Sachen haben, was ich füttere, und dann, die Insekten müssen dann eine gewisse Zeit, bevor sie dann eingefroren, also umgebracht werden, dann auch schauen, die Mehlwürmer, dass sie quasi den Kot ausscheiden, dass der nicht dann mit dabei ist. Ja, das ist eigentlich gang und gäbe in der Insektenproduktion, da gibt es keine Probleme mehr, und da braucht man sich keine Sorgen machen.
Also die Vorstufe ist eigentlich, sind pflanzliche Produkte.
Genau, also die Insekten können das super abbauen. Und da ist es, also der Vorteil, die sind Massentierhaltung gewöhnt. Ja, also die leben auf engen Raum, wo es finster ist. Und das geht eigentlich gut. Aber auch hier muss ich anmerken, derzeit die Insektenfarmen, wenn man so nehmen kann, sind relativ klein, will ich da, ich sage mal, wie ein Fußballstadion, eine Halle machen mit einer Insektenproduktion, ja, kann es auch dort sein, dass dann irgendwelche Keime oder auch Viren auftreten und dann die Insektenpopulationen befallen in so großem Maßstab. Auch da fehlen wieder die wissenschaftlichen Daten, was kann passieren, in welche Richtung kann es gehen. Aus kleiner Produktionsstätte muss nicht unbedingt was passieren, aber dann in der großen, also wie Massentierhaltung, was ja eigentlich eh schon ist, auch im kleinen Bereich, kann natürlich mehr passieren, und da fehlen auch die Daten dazu und dann natürlich die ganzen Abläufe. Also wie muss ich das Ganze gestalten, dass das optimiert wird und so weiter und so fort. Wie viel schaut dann raus, wie sind dann die Kosten, also das Upscaling ist derzeit noch nicht quasi für den Massenmarkt auch tauglich.
Allergien, sind das ein Thema bei Insekten?
Ja, muss man sagen, leider, nämlich alle Menschen, die gegen Hausstaubmilben allergisch sind oder teilweise auch gegen Meeresfrüchte, könnten auch bei Insekten eine Allergie aufweisen. Und das sind dann doch recht viele Menschen. Hausstaub gibt es dann doch einige, und wie gesagt, das könnte auftreten. Das heißt, Insekten müssen dann auch dementsprechend immer gekennzeichnet werden. Es war auf einen Aufschrei, jetzt wird das ins Brot schon reingegeben und alles drum und dran. Hilfe, die Insekten sind jetzt da drinnen. Na, das muss dann auch am Brot drinnen stehen für alle, die Allergiker sind und Allergikerinnen. Das ist Insekten drin, dass ich sagen kann, okay, nein, das lege ich wieder hin, weil ich könnte ja allergisch drauf reagieren.
Glaubst du persönlich, dass diese zwei Aspekte, die wir jetzt gehabt haben, Laborfleisch und Insekten, eher zu einer Konzentration der Lebensmittelversorgung führen könnten? Oder siehst du das eh noch so weit weg, dass wir uns mit dem Thema zurzeit noch nicht beschäftigen müssen?
Bei Insekten ist es so, da ist das große Problem bei uns, dass es nicht in unserem Kulturkreis quasi in unserer Esskultur verankert ist. Ja? Wenn wir zurückgehen, die Jahrtausende, ich sage mal, römische Esskultur, dann ein bisschen der germanische Einfluss, die Esskultur des Mittelalters bei uns halt, da war Insektenessen war da eigentlich nie ein Thema, ja, also so richtig.
Warum ist im asiatischen Raum anders? Kann man das begründen? Oder weil
vielleicht,
alles so knapp war?
Der Mangel, ja, war bei uns auch da. Also die Menschen bei uns sind immer verhungert, ja. Also kann man sagen, immer Hungersnöte. Wenn man die ganzen Chroniken durchschaut, die Menschen waren immer, haben Angst gehabt vor dem Hunger. Ich weiß nicht, muss man nochmal nachschauen, aber ich glaube in der Theologie, es gibt keinen Heiligen, keinen Katholischen, der beim Hunger helfen kann, weil der Hunger immer wieder gekommen ist. Ja, also bei anderen Sachen gibt's Heilige da eigentlich niemand. Und in Asien kann man das so sagen, man muss auch sagen, auch noch im Nachsatz dazu, auch im Islam, ja, ist Insektenessen verboten, ja. Das heißt, auch da, ab dem 7. Jahrhundert, also quasi der ganze Raum, da wurden nie Insekten gegessen, auch im Judentum, aber im Islam eindeutig, da darf man keine Insekten essen, ja. Und dann nach Asien, also wo dann, ich sag mal, Buddhismus und so weiter zu finden ist, Hinduismus. Aber besonders in Asien gibt es sehr viele Insektenarten, auch in den Tropen. Da ist ein großer Artenreichtum, ja. Also je weiter ich zum Äquator komme, desto mehr quasi kann man sagen, mehr Evolution, mehr Arten, ja, tummeln sich dort und da hat man dann aus dem Vollen schöpfen können und natürlich geschaut, naja gut, das ist nicht giftig, dann kann ich es essen. Und das war dann eine gute Proteinquelle und eine Nährstoffquelle, die man dann einfach vorhanden gehabt hat. Und da waren auch keine religiösen Verbote in der Hinsicht. Deswegen hat sich das dann dort auch leichter entwickeln können und dann festgesetzt, ja, in dem Breite. Also wenn ich denke, Laos, Vietnam, Thailand, ist Insektenessen also noch gang und gäbe. Aber auch da muss man sagen, auch die jungen Menschen orientieren sich westlich an der Esskultur und haben auch manchmal schon einen gewissen Ekel, also mit Insekten oder wollen das nicht mehr. Afrika, also wir haben eine Kooperation mit Uganda, dort auch der Kollege da war so, er freut sich, wenn er jetzt heimfährt, weil da ist gerade Heuschreckensaison und da gibt's dann diese zwei Monate Heuschrecken, hat man ein Foto geschickt und die Frau macht schon Heuschrecken und er freut sich, wenn er heimkommt. Also das ist dort wirklich ein kulinarischer Leckerbissen, ja, also wie bei uns, auch wenn irgendwas saisonal war, oder sagen wir mal, wenn es einmal Fasan gegeben hat oder sonstiges, ja, oder Wild auf den Tisch kommt, also das ist dort auch noch quasi ein Leckerbissen. Aber das ist immer geschuldet auch, ich sage mal, den Breitengrad, wo man lebt, die Vielfalt und die Esskultur, die dann vielleicht nicht unbedingt auch religiös beeinflusst worden ist, im negativen Sinne, dass es mit Verboten verbunden war.
Gesetzlich ist es so, dass Laborfleisch bei uns zurzeit nicht erlaubt ist. Bei den Insekten, hast du vorher erwähnt, gibt es gewisse Arten, die für die Humanernährung erlaubt sind. So kann man das zusammenfassen zurzeit.
Beim Laborfleisch ist es um die Verkostung. Es gibt, da müsste ich mich selber informieren oder im Landwirtschaftsministerium nachfragen, jetzt noch keine Verordnungen oder Gesetze zum Laborfleisch, weil es noch keines gibt quasi, das produziert wird bzw. in den Handel gebracht wird. Ja. Auf EU-Ebene tut sich da schon viel. Da tun schon viele Firmen probieren, quasi Anträge einzureichen. Bisher in Europa ist da nur, sind die Niederlande führend, die dann sagen, okay, bei uns, wir haben Startups, die produzieren schon und wir wollen auch die ersten Verkostungen öffentlich machen, um natürlich den Leuten die Angst zu nehmen, um natürlich Marketing dafür zu machen. Das wird dann groß frisches aufgezogen.
Geld.
Geld. Und frisches Geld natürlich, weil das Startup verbrennt viel Geld und es kommt nichts rein. Ja, das muss man aber auch sagen, die Startup-Kultur ist doch ganz komisch. Also Unternehmen in den USA, die auch Laborfleisch produzieren wollen, die sind gerankt mit fast 2 Milliarden Dollar ist das Unternehmen wert, aber die haben noch nichts am Tisch gebracht. Ja. Mhm. Für mich ist es unverständlich, jetzt als Naturwissenschaftler, vielleicht der Wirtschaftswissenschaftler, Wissenschaftlerin könnte das erklären, aber wie kann ich, wenn ich nichts am Tisch bringe, trotzdem sagen, ich bin 2 Milliarden Dollar wert? Ja. Schwierig zum Nachvollziehen für mich.
Was müsste aus deinem... beschäftigst du dich auch mit den Konsumentinnen und Konsumenten und was die erwarten und was sie sich wünschen. Was müsste passieren, dass diese zwei Schienen in 10, 15, 20 Jahren wirklich ein bedeutendes Thema sind bei uns?
Bei den Insekten, wie gesagt, da gibt es eben die Herausforderungen. Erstens der gewisse Ekel, der immer wieder tradiert wird, isst nicht den Regenwurm auf für die Kinder oder sonstiges. Auf der anderen Seite religiöse Verbote, die es gibt. Und da wird sich dran auch in den nächsten Jahren nichts ändern, außer es kommt einmal wirklich ein großer Mangel, sag wieder mal durch eine Pandemie, Krieg oder massiver Klimawandel oder Klimaschwankungen, dass man dann sagt, okay, uns gehen die Nährstoffe aus, es gibt kein brasilianisches Soja mehr oder anderes, also es gibt einen Mangel und da muss ich umdenken und sagen, okay, könnte ich Insekten züchten, ja, um daraus Burger zu machen oder um quasi Tiere damit zu füttern, ja, mit einer Proteinquelle, das wäre durchaus denkbar. Da könnte ich auch sagen, ist das gesetzlich erlaubt oder kann man sinnvoll Gesetze umschreiben, dass ich sage, na gut, das ist quasi die Reste, die anfallen in der Produktion von verschiedenen Sachen, von landwirtschaftlichen Produkten, die nicht jetzt mit irgendwelchen Giftstoffen belastet sind, das ist klar, kann ich die dann den Insekten füttern und die Insekten quasi dann den Schweinen geben.
Und dann die Schweine wieder konsumieren.
Und also das wäre, aber wie gesagt, solange das Billigsäuer und das Billigste, das geht immer um den Preis, wegfällt, dann brauche ich neue Ideen und dann auf einmal wird was derzeit nicht denkbar ist, auf einmal, ah ja, das wäre eine Lösung.
Aber ich brauche ja wieder Protein für die Insekten, damit sie wieder Protein bilden können oder Stickstoff. Also verstehst, am Ende des Tages brauche ich dann ja erst wieder die pflanzliche Produktion,
genau, um sie zu füttern. Genau, also da brauche ich Pflanzen und schauen, wo fällt was einfach aus der Landwirtschaft ab, das ich dann verwenden kann.
Das darf aber kein Opfer sein, weil das ist dann wieder nicht für die Humanernährung direkt tauglich, sondern da braucht ich dann als Zwischenstufe.
Da müsste man immer schauen, wie groß die Not ist, dann wird da genauer geschaut und da kann man auch oft die Reste gut verwerten, wenn es natürlich immer wissenschaftlich abgesichert ist durch alle Stufen durch, dass man einfach ein Controlling hat, dass da wirklich im Mensch nichts erreicht am Schluss, was irgendwie vielleicht im Ausgangsprodukt noch in Spuren drinnen war. Das ist immer klar. Beim Laborfleisch, da sage ich immer, da macht's eigentlich nur der Markt aus, in dem Sinne, schafft man ein Laborfleisch zu produzieren in der großen Menge, das jederzeit verfügbar ist. Und es muss unterm Preis vom jetzigen Fleisch sein. Wenn das doppelt so viel kostet, ja, ist es ein Luxusprodukt und man sagt, naja, das probieren wir heute einmal aus. Jetzt haben wir auch Laborfleisch gegessen, super. Aber ja, ist mir doch zu teuer. Schaffe ich es unter die Grenze gleich oder unter die Grenze jetzt vom Fleisch, dann greifen manche Leute zu, die sich's nicht leisten können oder die sparen müssen und dann sagen, okay, na ja, mit der Panade drüber und so weiter und beim Raufbeißen schmeckt der ähnlich, kauf ich's Laborfleisch, ist mir wurscht, ist billiger, was ich, Laborfleisch, Gordon Bleu oder sonstiges. Eine, was ich, also schon fertig gefroren, alles nur mal auftauen oder in die Mikrowelle oder in den Herd und fertig. Dann natürlich greifen Leute zu und um das geht's auch dieser Industrie, dass ich dort runterkomme.
Wo liegt man jetzt aktuell? Kann man das überhaupt derzeit bei Laborfleisch sagen, was der Preis aktuell für ein Kilogramm ist?
Seriös nicht. Also, weil natürlich jedes Startup oft mit Fantasiezahlen hantiert, dass die Investoren sagen, die sind schon so weiter, besser als die anderen drauf, die sind schon an der Grenze, jetzt geben wir denen noch Geld nach. Das geht dann erst, wenn irgendwie am Markt ist und das offiziell verkauft, dass man sagt, okay, dort ist jetzt die Grenze. Aber man ist noch immer, also gegen die Anfangszeiten von 2016, also wo das ein paar hunderttausend Dollar gekostet hat, den Burger da zu generieren, wo natürlich die Personalkosten vom wissenschaftlichen Personal auch drinnen waren. Da ist man jetzt natürlich weiter weg und viel, viel weiter runtergekommen, aber was hilft's, wenn, was ich, so ein Stückel Fleisch noch immer $100 kostet oder sonst was oder 200 und nur ab und zu produziert wird. Das heißt, ich kann es ja nirgends in einen Supermarkt bringen. Das sind auch die Herausforderungen. Und da ist man weiter weg. Viele fragen auch, ja, wie ist jetzt in der Zukunft? Ich sage immer so, in 5 Jahren kann es durchaus schon sein, dass ich so wie Burger und Hot Dogs und so einfache Sachen einfach quasi runterzentrifugiere und das auf wirklich auf dem Weg auf der Billigschiene rauswerfe, wenn natürlich die ganzen Regelungen da sind, gesetzlich, ja. Das wäre möglich, aber ein richtiges Stück Fleisch ersetzen, ein Kotelett oder ein schönes Stück Rindfleisch oder so, oder wirklich ein Huhn, eine Hühnerbrust oder so, da ist man doch noch weiter weg, also so schnell geht's da nicht, ja.
Man ist ja, wenn man so Fleischersatzprodukte anschaut, ja auch schon sehr weit aus pflanzlichem Ursprung. Und dann frage ich mich, warum muss ich dann diesen komplizierten Prozess machen, damit ich dann so ein faschiertes nachbaue? Das schaffe ich ja jetzt mit pflanzlichen Produkten auch schon relativ gut, oder?
Pflanzliche Produkte geht, ja, aber von ernährungsphysiologischer Sicht und gesundheitlichen Aspekten sind es hochprozessierte Lebensmittel. Ich habe da weiß ich wie viel Zusatzstoffe drin, weiß ich wie viel Salz und so weiter, dass das noch irgendwas schmeckt und noch irgendwas ausschaut. Ja, ich habe ein Erbsenproteinisolat. Das ist nicht die Erbse, das ist nicht ein Teil von der Erbse, das ist von einem Protein quasi ein Isolat, weil das einfach sich gut verarbeiten lässt. Ja, und ich brauche eine gewisse Erbsensorte dazu, wo ich dann auch Bauern, Bäuerinnen brauche, die genau nur die Erbsen anbauen. Und die dann wieder abhängig sind, wie viel nimmt diese eine Firma genau mir ab? Und wenn ich sage, so, jetzt kriegst du nur mit die Hälfte für deine Erbsen, was macht man damit? Also man hängt dann direkt wieder in einer Abhängigkeit zur Industrie und es ist nicht gesund. Also das Tierleid wird natürlich dadurch minimiert, weil ich kein Tier umbringe und schlachte, aber gesund, und davon rate ich auch ab, hochprozessierte Lebensmittel, weiß man, sollte man meinen, sind nicht gut für den Körper und bringen eigentlich mehr Schaden als Nutzen. Und
da das gilt aber auch für Laborfleisch, oder? Es ist ja hochprozessiert, oder? Ist es nicht hochprozessiert?
Nein, da muss man jetzt einen Unterschied machen. Wenn ich wirklich das so hinkriege mit dem Prozess, dass ich alle Schadstoffe rausfiltere und
Geschmack das, reinbringe,
dass das Fleisch ist ja dann so wie ein echtes Stück Fleisch, ja. Dann, also im Idealfall, ja, muss ich sagen, hat die Biotechnologie dann schon einen Vorteil, weil da kommt nur das Stück Fleisch so heraus, wenn ich die ganzen Herausforderungen einmal geschafft habe. Und ich habe dort quasi, wenn alles wissenschaftlich abgeprüft ist, natürlich dann keine Nebenwirkung. Und das ist dann ein Stück Fleisch, so wie es auch von der Kuh ist, im Idealfall, ja. Und nicht ein hochprozessiertes, das ist so ein Fermenter, aber am Schluss ist es wirklich dementsprechend gleich, wenn ich die Prozesse alle hinbekomme. Ja, der Weg ist lange, Forschungsarbeit ist noch viel quasi auch nötig dafür, aber das wäre die Idee, also die grundsätzliche Idee ist ja eigentlich eine, und die unterstütze ich auch, also immer so, ah, du bist kritisch zum Laborfleisch, sage ich, ja, schon. Aber die Idee ist nicht schlecht, dass ich, wenn ich das wirklich schaffe und optimiert habe, dass ich das Fleisch mache aus Stammzellen, die ganzen Sachen rein. Wenn ich dann noch quasi Solarzellen, Windenergie, alles nehme und das Ganze optimiere, kommt dann am Schluss ein Stück Fleisch heraus und ja, und ich kann es essen.
Erlebe ich das noch, Fritz?
Das ist schwierig zu sagen. Das kommt jetzt wirklich darauf an, wie viel Geld da reingesteckt wird. Was rauskommt, manche sagen, das wird eigentlich nie möglich sein. Auf der anderen Seite gibt es jetzt wieder KI mit irrsinnigen Fortschritten auf verschiedenen Gebieten, teilweise auch in der Biotechnologie oder in Prozessen, wo dann die KI dann was ausrechnet und sagt, na gut, da hätten wir müssen jetzt dann 3 Jahre forschen und der hat das, weiß ich, in 24 Stunden runtergerechnet oder noch kürzer. Und deswegen ist das ganz schwierig zu sagen, wären die Probleme, die Listen gibt's mit den Problemen, die ist lange, wenn da KI eingesetzt wird und viel Geld eingesetzt wird, ja, dass man sagt, okay, gibt's da wirklich Firmen, die dann wirklich Millionen, zig Millionen in so ein Programm stecken und dann
spuckt die KI aus, okay, bei dem Prozess das und so musst du optimieren. Du gibst es ein, siehst, okay, es funktioniert, kann man das Ganze natürlich abkürzen. Ja. Und darum geht es wirklich nur am Schluss immer um den Preis. Ich muss es knacken, dass ich sage, ich bin billiger, weil dann habe ich den Massenmarkt. Mhm. Als quasi, dass mir einen ganzen Laborkomplex hinstellt, dass ich ab und zu ein kleines Steak für 300 Euro rausbringe, gibt es derzeit keinen Markt. Ein paar Leute lassen es sicher dann kommen und essen, sagen, ich habe es gegessen, posten es auf Facebook und Social Media, sagen, huhu, ich habe es mir leisten können, aber sonst, es muss der Massenmarkt bedient werden, sonst gibt es also kein Weiterkommen da.
Unseren Podcast hören viele junge, auch zukünftige Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer. Was würdest du denen in diesem Zusammenhang mitgeben?
Derzeit braucht man noch keine Angst haben, also dass da eine neue Technologie kommt, die dann quasi die Arbeitsplätze wegnimmt. Ich sage mal so, es wird noch einmal dauern. Man soll das natürlich immer im Auge haben. Man darf sich aber nicht von falschen Versprechungen quasi verleiten lassen, dass dann Firmen kommen würden und dann sagen, bitte dürfen wir von euch die Gewebeproben von eurem quasi Tieren da nehmen und dann gibt's ein bisschen Geld. Nein, wenn es dann so ist, sind es große Konzerne und die haben dann auch quasi einen eigenen Viehbestand, wo sie dann ihre Zellen nehmen. Also wird keiner kommen und sagen, mal von deiner Kuh hätten wir was. Das ist sehr naiv, die Darstellung auch von der Industrie. Man würde da mit den Bäuerinnen und Bauern zusammenarbeiten. Das wird nicht so sein. Ja, auch, dass man sagen, quasi für den ganzen Strom, dass man dann auf den Ställen dann Solarzellen macht und die liefern dann den Strom. Man sieht jetzt schon, man kriegt selber, wenn man selber Solarzellen hat, jetzt fast ganz wenig, wenn man den Strom einspeist und warum sollte es dann in der Zukunft sich ändern. Auch große Firmenkomplexe machen dann selber Solarzellen aufs Dach und versorgen sich dann autonom. Also in die Richtung geht's nicht. Wenn man selber dabei ist, wird es natürlich auch weitergehen in dem Markt. Ich sage mal Selbstvermarktung, eine Kundenbeziehung aufbauen. Wichtig ist auch, dass man sieht, dass das Leute oder junge Leute mit Leidenschaft machen, die quasi in den Stall gehen, das machen, dass sie auch zeigen, okay, das ist sehr viel Arbeit, ja, ich muss immer für die Tiere da sein, ja. Auf der anderen Seite, was kann man da optimieren durch KI, durch Technik, natürlich mit Kosten verbunden, quasi, man weiß von der Felderbewirtschaftung bis zu Spritzmitteln, zu Drohnen, die das genau ausmessen. Also es tut sich sehr viel in der Landwirtschaft und mein persönliches, also Idee oder sagen wir mal Blick in die Zukunft ist, durch den Klimawandel und natürlich die ganzen Prozesse, die da am Laufen sind, bei uns auch Starkregenereignisse nehmen zu, Trockenheiten nehmen zu. Ich habe eine Studie gefunden, ich glaube eh von der BOKU, dass man gesagt hat, 20% des Ackerbodens gehen verloren, ich glaube bis 2036 oder 37, also quasi veröden durch Winde, durch Luft, durch Abtragung. Also die Herausforderung ist groß und da braucht es nur immer dann Landwirte und Landwirte, die auch vor Ort produzieren. Wir können uns in Österreich nicht verlassen und sagen, na gut, wir holen das Fleisch aus Polen und das kommt von da. Man hat es gesehen bei Corona, wenn dann irgendwelche Probleme auftreten, schaut jedes Land auf sich selbst, ja, und dann stehen wir quasi da und sagen, ui, jetzt müssen wir dann neue Ideen haben, was könnten wir jetzt auf einmal produzieren. Also ich sage, der Beruf Landwirt, Landwirtin ist jetzt natürlich meistens Nebenerwerb, ja, und schwer, dass man auskommt. Aber ich glaube, das wird sich auch ändern, wenn man setzt auf Qualitätsprodukte und wenn man einfach dahinter steht, das vertritt. Und ich sage auch die Direktvermarktung, wo man sagt, ich möchte dorthin fahren, hol das ab oder dort wird geschlachtet, da bestelle ich was. Und ich will das wirklich und auch Österreich unterstützen, und auch schauen, wo das herkommt und natürlich auch die ganze Kulturregion. Ja, wandern will ich gehen auf die Alm, das soll schön sein. Naja, aber wer bewirtschaftet die Almen?
Also wer frisst das Futter? Wer hält sie offen?
Genau, also das ist auch, also der heutige Mensch will immer alles haben. Ich habe das Anrecht auf alles. Den Knoblauch aus Neuseeland oder aus China. Ich will billig was einkaufen. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich in der Freizeit auf die Alm gehen, das genießen und da muss ich schon mitdenken, ja, wo kommt das her, wie entsteht das und so weiter und so fort. Und es gehört alles dazu, ja.
Ich danke dir vielmals, dass du uns mitgenommen hast in diese Zukunftsperspektiven. Du warst sehr objektiv, denke ich. Man hat sehr viel mitnehmen können. Ich habe jetzt nicht die große Angst. Es wird sich was tun.
Eines fällt mir noch ein, quasi, ja, das Gute kommt zum Schluss. Was ist nur beim Laborfleisch, ich sage mal, die große Gefahr? Die große Gefahr wäre da nicht, also die Inhaltsstoffe, das muss ja abgeklärt werden, aber dass quasi große Konzerne, und das geht jetzt schon in die Richtung, auch Fleischkonzerne investieren jetzt in pflanzliche Produkte, also pflanzliche Ersatzprodukte, aber auch schon in Laborfleisch, quasi, dass große Konzerne dann wieder sagen, okay, wir produzieren dann in großen Hallen und dann für ganz Österreich, ich sage mal, pro Bundesland eine große Halle und dann wird das Fleisch quasi von dort produziert. Also kleine Produzenten braucht man sich nicht vorstellen, dass man jetzt dann sagt, naiv, ja, ich stelle meinen Bauernhof jetzt um, 3 Fermenter ein und geht schon, für die Region mache ich dort Laborfleisch, das wird es nicht spielen. Und dann ist wieder ein großes Monopol bei großen Firmen. Also ich könnte mir vorstellen, Amazon Meat, ja, quasi die Schiene, wo man dann bestellt und dann kommt das Fleischspackel so daher. Aber wie gesagt, das ist immer problematisch, wenn dann große Konzerne das übernehmen, weil die kümmern sich nicht um unsere Kulturlandschaft, um unsere Landwirte und Landwirtinnen. Das ist dann egal. Das wird dann einfach beliefert, hingebaut irgendwo und das passiert dann, ja. Das ist nur, wo ich, auch wenn das Thema und sehr interessant ist und sage, wenn es kommen würde und es geht, super, sage ich ja zum Laborfleisch, aber mahnen den Finger, wehe diese Technologie, und da können die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nichts dafür, wenn die was Gutes erfinden, was eigentlich positiv wäre, aber dann nehmen es Konzerne und machen was Schlechtes draus. Gell? Also deswegen, da mahnend, das könnte doch passieren, und da muss man ein Auge drauf werfen, gesamtgesellschaftlich, ja. Also nicht nur Landwirte und Landwirtinnen.
Ja, danke vielmals für deine Gedanken. Auch dazu zum Schluss noch. Genau um das geht es uns in unserem Podcast Agrarseins Wissen kompakt, Themen aufzureißen, zum Weiterdenken anzuregen, objektiv zu berichten. Und bei Ihnen zu Hause bedanken wir uns fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Und bei dir, Fritz, bedanke ich mich für deine wertvollen Inhalte. Und ich hoffe, du wirst heute zu Mittag ein sehr gutes Essen zu dir nehmen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.